Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich treffe mich hier mit spannenden Menschen in der und rund um die CDU in unserem so schönen Wiesbaden. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie es machen, wie sie denken und was ihnen wichtig ist. Mich interessiert dabei auch, wie sie denn eigentlich so funktioniert, die Politik. Hallo und wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts und insbesondere zur nächsten Folge unserer besonderen Reihe, die wir jetzt im Vorfeld der Kommunalwahl am 14. März 2021 gestartet haben und mit der wir Ihnen die Menschen vorstellen wollen, die dann mit ihren Namen auf der Kommunalwahlliste der CDU Wiesbaden auftauchen. Heute ist Rainer Pfeiffer mein Gast und dieses Gespräch war eine echte Premiere für mich ganz persönlich, nicht nur im Rahmen des Podcasts. Denn wie ich gleich zu Beginn des Gesprächs erwähne, habe ich noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einem so alten Hasen der Kommunalpolitik zu sprechen, wie Rainer Pfeiffer es ist. Und damit lade ich Sie an dieser Stelle ganz besonders herzlich ein, sich gedanklich wieder mit dazuzusetzen. Viel Spaß und los geht's. Herzlich willkommen, Rainer Pfeiffer. Sie sitzen mir gegenüber. Heute ist der 9. Januar und wir treffen uns zu Ihrer Folge. Sie sind auch auf der Kommunalwahlliste für die CDU. Und diese Reihe dient ja der Vorstellung unserer Kandidaten. So mit dem Ziel, wir wollen ein bisschen transparenter machen. Was sind das eigentlich für Menschen? Wie denken Sie? Wofür stehen Sie? Was ist Ihnen wichtig? Wobei, wir haben uns gerade, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, so ein bisschen unterhalten und ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, mit jemandem zu sprechen, so sich auszutauschen, wie wir das jetzt tun, der so viel kommunalpolitische und ehrenamtliche Erfahrung mitbringt wie Sie.
Ja, ich bin gespannt. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, auf diese Art und Weise mal endlich einen Podcast zu machen, was ich bisher nur gehört habe, aber noch nie praktisch erlebt habe. 30 Jahre im Ortsbeirat in Nordenstadt, 20 Jahre Ortsvorsteher und letztendlich 20 Jahre im Stadtparlament. Ja, ich schaue zum Fenster raus und sehe die Sonne scheinen und das nehme ich als ganz, ganz gute Stimmung mit für das Gespräch und ich freue mich drauf.
Sehr schön. Ja, ich mich auch. Vielleicht gestatten Sie mir wirklich mal ganz banale Fragen am Anfang zu stellen. Vielleicht geht es aber dem einen oder anderen Hörer auch so. Wie genau läuft jetzt dann so eine Kommunalwahl eigentlich ab? Was bedeutet so eine Liste? Was heißt das, wenn ich da dann so diese Wahlbogen bekomme und da stehen plötzlich irgendwie an die 100 Menschen für eine Partei auf der Liste? Können Sie für uns Laien, die das noch nicht so durchschauen, irgendwie ein bisschen erklären, wie es eigentlich funktioniert?
Ja, wir befinden uns ja in Hessen in einem komfortablen Zustand. Früher war es einfach so, da hat man eine Partei gewählt, hat das Kreuzchen bei der CDU hoffentlich immer gemacht. Ich will gar nicht dran denken, dass man bei den anderen Parteien ein Kreuzchen gemacht hat. Aber letztendlich hatte man nie die Chance gehabt, außer der Partei noch über Menschen zu entscheiden. Das heißt, wenn man das Kreuz bei der Liste gemacht hat, dann wurden die Listenplätze so verteilt, wie dann letztendlich die Anzahl der Stimmen gewählt worden ist. Dann kam eben Nummer 1 bis Nummer 20 ins Stadtparlament oder bei der CDU auch hoffentlich ein paar mehr. Aber jetzt durch Kumulieren und Panaschieren hat sich das alles geändert. Ich kann auf allen Bögen kann ich Kreuze machen und kann, man muss es natürlich nicht und man sollte es auch nicht außerhalb der CDU die Stimmen machen. Aber wenn ich trotzdem den XY von den Grünen gut finde oder von der SPD, dann könnte ich dem 3 Kreuze machen und könnte dann sagen, okay, von meinen 81 Listenkreuzen gebe ich 3 Stück dann dem Kandidaten von der Partei X oder Y. Umgekehrt natürlich auch die große Chance, wenn es normalerweise Menschen gibt, die SPD wählen und sie sehen den Rainer Pfeiffer auf Listenplatz 25 und sagen, das ist eigentlich ein sympathischer Mensch, wobei ich hoffe, dass das der ein oder andere sagt und nicht die meisten sagen, den finde ich fies, den streiche ich. dann kann man auf dieser Position drei Kreuze machen und kann durch diese Art und Weise selbst entscheiden, wie ich mir vorstellen könnte, wie das Parlament von morgen aussieht. Also kumulieren und panaschieren heißt nicht nur die Liste ankreuzen, sondern auch einzelnen Personen anzukreuzen, um sie weiter hochzubringen. Oder auch, wenn mir einer in der Liste nicht passt, welche Nummer auch immer, kann ich streichen. Und das ist ein Riesenvorteil, den wir in Hessen haben. Und ich hoffe, dass das ganz grob ausreicht, um zu sagen, wie man wählen gehen kann. Also wählen gehen als erstes, die Liste wählen als zweites. Ich wiederhole es nochmal, wir sind ja innerhalb von der CDU, möglichst die CDU. Ja, und dann den Listenplatz von den Menschen zusätzlich unterstützen mit drei Kreuzen. Kleines Geheimnis, Platz 25 ist da die erste Wahl.
Völlig legitim, kann man sich auch gut merken. Ja, und der Podcast, also auch diese Listen durch die Wahlunterlagen, könnte man ja auch sich noch mehr Zeit nehmen, sich dann die Liste in Ruhe anzusehen und vielleicht den Podcast dann dazu zu hören.
Ja, ich war am Anfang so ein bisschen enttäuscht über den Platz 25, aber ein paar Minuten danach fiel mir dann die Lieder aus meiner Jugendzeit ein, in die Year 25, und dann war die 25 plötzlich ganz interessant und letztendlich bin ich noch im Rennen und auch dieses Podcast soll vielleicht helfen, den Hörer zu überzeugen, vielleicht Vertrauen in mich zu haben und mir die drei Kreuze zu geben.
Sie haben am Anfang ja schon gesagt, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte, die Sie auch schon Ämter übernommen haben. Vielleicht schauen wir erst einmal auf Ihre Tätigkeit eben als Stadtverordneter. Wofür haben Sie besonders gebrannt? Was ist Ihnen besonders wichtig? Wofür haben Sie sich eingesetzt in dieser Funktion?
Ja, meine Zeit begann eben auch als Ortsvorsteher 2001, der Ortsvorsteher am 11. April 2001, der Stadtverordnete etwa zum gleichen Zeitpunkt. Ich bin im ersten Jahr, ja, da muss man sich einfach einfinden in der Fraktion, wurde ich als Neuer in den Bauplan und Verkehr reingestoppt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, kommt einfach mal dazu zu sagen, als gelernter Friseur mit Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen noch nichts anfangen konnte.
Wie spannend.
Auch meine weitere Zeit als Polizeibeamter des Bundes hat mit Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen nicht so viel gehabt, habe ich mich schlicht und einfach nicht wohlgefühlt. Und ich hatte dann die Möglichkeit, nach 2 Jahren eigentlich das zu machen, was ich mein ganzes Leben begleitet habe, den Sport. Es wurde ein Platz im Arbeitskreis Freizeit und Sport frei. Und dann durfte ich eben wechseln. Und das ist eben mein ganzes Leben, Sport. Ja, Sport schon seit 1975. 1975 habe ich in Kassel die Laufgemeinschaft Fuldatal gegründet, hatte dort schon den größten Volkslauf in Nordhessen gemacht mit 1500 Teilnehmern und selbst auch in meinem Leben 7-mal Marathon gelaufen und 7-mal zu Ende gebracht. Mein ganzes Leben begleitet mich eigentlich mit dem Sport. Und so bin ich seit 2002 in der Position, die mir eigentlich am meisten Spaß macht, die ich begleitet habe. Und es ist ja bei uns so in der Stadt, dass die politischen Positionen manchmal verteilt sind. Das heißt, der Oberbürgermeister ist gleichzeitig Sportdezernent und er hat dann an seiner Seite den ehrenamtlichen Stadtrat. Das bedeutet, zu Helmut Müllers Seiten war der Stadtrat von der CDU. Zu SPDs Seiten, die es dann leider danach auch gab, wurde der Sportstadtrat gewechselt. Und in der Gegenposition gab es immer den Sportausschuss oder gibt es den Sportausschuss, der dann gegenläufig von den anderen Parteien besetzt worden ist. Und so gab es für mich die große Gelegenheit 2006, als der Oberbürgermeister dann an die SPD ging, konnte ich Vorsitzender im Sportausschuss in Wiesbaden werden. Und das war natürlich für mich eine große Sache. Wobei ich im Moment einen Fehler gemacht habe mit 2006. Es war leider erst 2016, aber seit 2002 bin ich bereits im Sportausschuss.
Was sind so die Dinge, die Sie bewegen konnten in diesen Jahren, auf die Sie besonders stolz sind?
Ja, es sind viele Puzzleteile, wo das Gesamtbild Sportstadt Wiesbaden für mich in der Praxis ist. Es geht für mich das Wochenende oftmals so, dass ich um 10, 11 Uhr am Samstagmorgen mich zu Hause verabschiede, dann gehe ich zu einem Volleyballspiel, wo auch immer, dann gehe ich zu den Rhinos zum Basketballspiel, dann gehe ich auch mal zu einem B-Klassen-Fußballspiel und lerne so die Menschen von der Stadt kennen und zeige mich als Politiker, um eben auch die Probleme im Einzelnen zu hören. Und so ist der Breitensport für mich mit seinen 240 Vereinen und 70.000 Mitgliedern eigentlich das Blut in der Ader von unserer Stadt, die lebt, um A, das soziale Gefüge mit diesen 70.000 Menschen oben zu halten und eben Sport zu machen. Aber Wiesbaden, die Sportstadt, lebt nicht nur vom Breitensport, sondern für mich gehört eben der Spitzensport dazu, weil der Spitzensport bringt dann uns auch die Möglichkeit, an Menschen zu denken, um zu sagen, okay, das mache ich. Ich will jetzt nicht gleich das extremste Beispiel nehmen, dass wir im Moment die Bobfahrerin von Eintracht Wiesbaden haben, die gerade im letzten Jahr Vize-Weltmeisterin im Bobfahren geworden ist. Ich glaube nicht, dass ganz Wiesbaden morgen Bobfahren wird, aber mit dem Stützpunkt, den wir in Wiesbaden haben, ist es doch schon so, dass das Bobfahren plötzlich eine ganz tolle Sache geworden ist. Und als wir 2017 den Ironman 73 als große Veranstaltung, die auch im Fernsehen übertragen wurden, verloren haben, hat Sven Gehrig, der Oberbürgermeister, damals gesagt, wenn ihr eine andere Veranstaltung haben wollt, macht euch darüber Gedanken. Und ich habe mit Carsten Schütze über ein Jahr lang ganz Deutschland abgegrast, was man da tun könnte. Und ich bin ganz stolz drauf, dass man zum Breitensport dann eben dann Vorbilder hierher bekommen hat. Auch wenn es am Schluss sogar exotisch geworden ist. Das heißt, wir haben jetzt deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften im Bogenschießen schon auf dem Bowling Green gehabt. Und wo ich ganz stolz bin, dass wir in den Jahren 18, 19, 20 den City Biathlon, Biathlon in Wiesbaden bekommen haben. Und im Jahre 2019, als ich mir die Tribünen angeschaut habe und am Ende gehört haben, dass 20.000 Menschen zum Biathlon nach Wiesbaden kommen, das hätte ich mir am Anfang meiner politischen Zeit in Wiesbaden nie träumen lassen. Und das ist jetzt in der Verbindung Breitensport, Spitzensport, das, was ich eigentlich in den letzten Jahren lebe. Sport ist für mich keine Theorie, Sport ist für mich in der Praxis und für mich beginnt der Sport meistens am Wochenende mit dem Besuch der verschiedensten Veranstaltungen.
Wie kriegt man das hin, auch solche großen Ereignisse nach Wiesbaden zu holen? Ich erinnere mich gerade an den Biathlon, dass dann Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die nicht in Wiesbaden leben, mich ganz irritiert angeschrieben oder angehört haben, wie kann denn das sein, dass sowas in Wiesbaden stattfindet? Wieso denn Wiesbaden? Da gibt es dann diese Vorstellung, sowas kann eigentlich nur in den großen Städten oder so stattfinden. Ist ja offensichtlich nicht der Fall. Was braucht man denn für Fähigkeiten? Wie kriegt man denn das hin?
Ja, wir haben schon ganz Deutschland abgegrast. Erstmal auf dem Bereich Internet, um zu sehen, was gibt's in Deutschland alles für Veranstaltungen. Und dann kam plötzlich dieser Biathlon, der ursprünglich aus dem Saarland seine Heimat hatte, wo die Ministerpräsidentin des Saarlandes hatte. Dann wurde er dort nicht mehr möglich. Und ich habe immer gesagt, Biathlon ist ein Traum. Meine Frau hat immer gesagt, da gehe ich nicht hin, da ist mir zu kalt. Und als ich dann die Möglichkeit plötzlich gesehen habe, dass Biathlon man es auch auf Rollen machen kann, hatten wir nicht nur Kontakt mit dem Veranstalter aufgenommen. Ich war sogar nach Oslo geflogen zum Biathlon, also zum richtigen Biathlon, um die Menschen dort kennenzulernen. Und letztendlich ist es dann gelungen, die Stadt zu überzeugen, eine gewisse Summe zu investieren, um dann letztendlich das tatsächlich in Wiesbaden zu realisieren. Und dass wir das mittlerweile geschafft haben, dass man anderthalb Stunden live im ZDF Wiesbaden sieht, mit traumhaften Aufnahmen, den Drohnen sei Dank, wo man im Moment dann immer von oben wunderbar das Kurhaus sieht oder letztendlich auch die verschiedensten Gebäude von Wiesbaden eingeblendet werden. Aber es geht mir nicht darum, den Spitzensport besonders hervorzuheben, sondern einfach unserer Breite, unseren 240 Vereinen zu sagen, es lohnt sich, Sport zu machen. Und wie gesagt, heute ist es wieder direkt Biathlon im Fernsehen. Wenn man dann den Arndt Peiffer oder die Bö-Brüder im Fernsehen sieht und hat man sie vor einem halben Jahr selbst live, genauso wie wir jetzt in der Entfernung sind von 1,50 Meter, man muss Corona-bedingt sagen, sind bestimmt 1,70 Meter auseinander haben, dann ist das einfach großartig, solche Menschen, die solche Weltleistungen bringen, in Wiesbaden in der Sportstadt begrüßen zu können.
Ich glaube, so den meisten ist diese immense Zahl an Vereinen, die wir haben und auch an Mitgliedern, die in den Vereinen tätig sind, gar nicht so bewusst. Also ich kann das jedenfalls für mich sagen, das hätte ich vorher nicht so getippt, wie vielfältig dann und breit doch die Vereinswelt hier ist.
Das ist das, was ich sage, vielfältig. Mhm. Nicht alleine nur die 240 Vereine, wo es dann am Schluss viele, viele Fußballvereine sind. Es gibt die exotischsten Vereine, die es möglich sind. Und ja, gehen wir schon einmal mal in die Vergangenheit rein des letzten Jahres, wo man dann sehr traurig geworden ist, dass bei den größten Vereinen durch die Corona-Situation es zu großen Austritten von Mitgliedern gab. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, wenn der ein oder andere zuhört, der Mitglied in einem Verein ist, jetzt im Moment nicht die Vereine im Stich zu lassen, sondern jetzt Mitglied zu bleiben, auch wenn man im Moment vielleicht einen Mitgliedsbeitrag bezahlt und kriegt nicht unbedingt im Moment die Leistungen, weil es coronamäßig nicht möglich ist. Mein Verein ist ja ein Exot. Wir machen gerade einen Schautanzsport und seit dem 1. November dürfen wir nicht mehr trainieren. Wir trainieren zwar im Internet, so wie man Videokonferenzen macht, machen wir unser Training im Video. Aber es ist beim Weitem nicht das, was man in der Praxis machen kann. Also bitte die Vereine nicht im Moment verlassen, sondern gegenseitig unterstützen. Und wenn man dann die Vielzahl unserer 240 Vereine sieht, dann ist es traumhaft, was für ein Sport in unserer Sportstadt Wiesbaden möglich ist. Deswegen gibt es für mich auch keine Diskussion, ob wir eine Sportstadt sind. Wenn man einmal im Jahr die Ehrung durchführt von der Stadt, verdiente Sportlerinnen und Sportler zu ehren, und dann sieht man, wie viel Weltmeister, wie viel Europameister, wie viel deutsche Meister wir in Wiesbaden haben. Und da kann man einfach sagen, Wiesbaden ist eine Sportstadt, eine gelebte Sportstadt.
Gibt es aus Ihrer Sicht einen Unterschied zwischen den Parteien, wenn es um das Thema Sport geht? Also macht es für Sie einen Unterschied, ob jetzt jemand wie Sie, der für die CDU aktiv ist, sich für diesen Sportbereich dann im Stadtparlament so einsetzt und auch darüber hinaus? Oder ist das auf dieser kommunalen Ebene eigentlich kein erkennbarer Unterschied zwischen den Parteien?
Also zuerst einmal muss ich sagen, dass es für mich eine große Ehre ist und dass ich stolz bin, Vorsitzender im Sportausschuss zu sein. Denn mit dem Blick auf die Vergangenheit gab es dort Vorgänger, Klaus Rönsch, Erhard Niedenthal, Klaus Benzberg. Das sind Menschen, die in der CDU oder in der SPD waren. In dieser Zeit hat der Sport immer eine Sprache gesprochen. Und man ist sich auch immer einig geworden. Und ich kann mich eigentlich auch daran erinnern, dass das bis vielleicht gefühlt vor 2 Jahren auch das Normalste war, dass man sich zwar in den Diskussionen gestritten hat, aber im Sinne des Sports wurde man sich immer sehr, sehr schnell einig und hat dann eine Sprache gesprochen. Nein, da war es egal, welche Partei man war. Aber dieses Gefühl dieser Vorgänger, die das so großartig hinbekommen haben, ist in den letzten 2 Jahren, ich denke nicht, dass das mit meiner Führung als Vorsitzender des Sportausschusses etwas zu tun hatte, sondern die Menschen haben sich verändert. Man kämpft nicht mehr um den Sport, sondern man kämpft um die Ideale einer Partei. Und der Sport kann ohne Kompromisse nicht funktionieren. Und das ist mir in den letzten 1,5 bis 2 Jahren manchmal gefühlt etwas abhanden gekommen. Das heißt, die Diskussionen werden manchmal ein bisschen giftiger und dennoch, toi, im Wesentlichen hat es geklappt, dass der Sport am Schluss immer eine Sprache spricht. Aber es ist nicht mehr die Zeit wie früher. Es ist etwas schwieriger geworden.
Haben Sie den Eindruck, dass das in allen Bereichen der Fall ist?
Also ich bin ab und zu auch mal in einem anderen Bereich. Ich bin auch im Ausschuss Frauen, Wirtschaft und Beschäftigungen drinnen. Ab und zu darf ich auch mal in einem anderen Ausschuss mal einspringen. Ja, da ist es noch extremer. Ich finde, da guckt man einfach nur nach seiner Parteilinie und die versucht man durchzuziehen. Und ich bedauere es wirklich, dass man manchmal nicht so lange drum kämpft, bis man einen gemeinsamen Beschluss findet, mit dem alle leben können. Im Sport noch einmal kriegen wir es manchmal hin, aber dieses Kämpfen nach Parteien ist meiner Meinung nach leider in den letzten Jahren immer extremer geworden. Ich finde es nicht gut.
Um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, ist ja so eine Mischung aus eben jungen und noch unerfahrenen Menschen plus eben Menschen mit so einer Erfahrung, wie Sie sie mitbringen, möglicherweise genau der richtige Weg. Das, also auch mit Ihrem Blick über die Jahrzehnte, wie sich das verändert hat. Sie gehen ja dann mit solchen Beobachtungen auch in Ihrer Führung dann im Ausschuss ganz anders um. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch sukzessive einfach Nachwachsen von neuen Leuten. Das ist ja ganz klar. Wie sehen Sie das?
Also ich weiß nicht, ob das eine Frage von alt und jung ist. Mhm. Das Einzige, was man eben sagen kann, wenn man wie ich 20 Jahre im Stadtparlament ist oder 30 Jahre im Ortsbeirat, wenn man schon einmal an die Wand gedotzt ist und hat sich schon mal die Nase eingerannt, dann muss ich es nicht ein zweites Mal tun. Das heißt, wenn eine Situation neu diskutiert wird, aber es ist schon Erfahrung aus der Vergangenheit, dann kann einem eine längere Amtszeit schon helfen. Aber es kann auch sein, dass ein junger Mensch ganz andere Impulse hat, hat vielleicht noch ein bisschen mehr Power und kann auch mal dem Alten, mit 68 ist man nicht unbedingt alt, aber politisch gesehen ist man alt, vielleicht auf die Sprünge halten, helfen, um zu sagen, hier, das könntest du aber so machen. Die gemeinsame Mischung von jung und alt ist mit Sicherheit gut. Aber ich glaube, auch die Alten kann man mit ihrer Erfahrung gut gebrauchen. Und ich finde es gerade im Sport sehr, sehr traurig, wenn Menschen, die 20, 30 Jahre Funktionäre in einem Verein waren und hören dann plötzlich mit 65 und mit 70 auf und nehmen ihr Erfahrungsschatz, der im Kopf ist und manchmal im Herzen ist, nehmen sie einfach mit in Rente. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wenn man sagt, die Alten soll man pflegen und die Alten sollten nicht so schnell die Erfahrungen einfach wegnehmen. Eine gute Mischung zwischen Jung und Alt, ich glaube, das kann allen gut tun.
Mhm. Wie war Ihr Weg im Leben? Sind Sie gebürtig aus Wiesbaden oder hat Sie aus anderen Gründen einfach mal irgendwann hierher verschlagen?
Oh nee. Aus Wiesbaden komme ich nicht. Ich komme aus der Pals. Ich komme aus der Pals, der liebe Gott erhalts. Nein, ich komme aus der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Bin gelernter Friseur. Hab tatsächlich meinen Gesellenbrief gemacht. Bin im zweiten Gesellenjahr dann zu der Polizei des Bundes. Bundesgrenzschutz hieß das damals, heute Polizei des Bundes. Habe 6,5 Jahre dann Dienst gemacht in Fuldatal Ehringshausen, war dort Ausbilder bei der Polizei, bin dann letztendlich zum Hessischen Ministerium des Innern und konnte dort im Sicherheitsbereich arbeiten und habe dann am 1. November 2015 nach 43 Jahren, 10 Monaten Amtszeit meine Beamtenlaufbahn beendet.
Wow. Das schaffen heutzutage nicht mehr viele, rein rechnerisch schon gar nicht.
Wenn man sich den Friseurberuf von 6 Jahren noch davor setzt und dann nochmal 43 Jahre, 10 Monate Beamtentum, ist das schon eine lange Zeit. Und wenn ich noch sagen muss, das Ende war nicht gerade sehr schön, weil ich am 1. November 2015 aus Gesundheitsgründen aufgehört habe. Das heißt, es wären eigentlich noch 2 Jahre Dienst notwendig gewesen. Aber letztendlich war das damals der richtige Weg. Mhm. Es ging mir seelisch nicht gerade sehr gut. Hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Beruf zu tun gehabt, der eine solche physische Situation mit sich gebracht hatte, über die ich allerdings im Moment nicht sprechen möchte. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, noch einmal, 43 Jahre, 10 Monate für Hessen war eine tolle Zeit.
Und der Wechsel nach Wiesbaden oder dann das Leben nach Wiesbaden zu verlegen, war der Anlass oder der Auslöser war das Versetzen oder das Anfangen im Innenministerium? Oder,
ja, so ist es immer gewesen. Ja. Aus der Pfalz kam dann der Gedanke, zur Bundeswehr zu gehen. Und da gab es das Angebot von der Polizei. Das war dann nach St. Augustin bei Bonn. Da war die Grundausbildung. Nach einem halben Jahr ging es dann nach Kassel, um einen Lehrgang zu machen für den mittleren Dienst. Den Lehrgang habe ich super gut abgeschlossen. Dann hat man mich gleich als Ausbilder dort behalten. Und dann hieß es, jedes Wochenende 300 Kilometer von Kassel in die Pfalz zu fahren und am Sonntag wieder aus der Pfalz nach Kassel, sodass wir dann sehr schnell überlegt haben zu sagen, wollen wir nicht zusammen heiraten? Nee, heiraten wollten wir eigentlich nicht, das ist ein falscher Weg. Wir wollten zusammen eine Wohnung nehmen. Aber dann hat man uns gesagt, ihr kriegt nur eine Wohnung, wenn ihr verheiratet seid. Also dann haben wir letztendlich gesagt, dann machen wir das eben und haben dann, ja, die Hochzeit in der großartigsten Situation in der Pfalz gemacht, die man sich möglich machen kann. Der Pfarrer hat damals gesagt, jetzt muss ich so alt werden, um auf einmal drei Brautpaare am Altar zu haben. Also das heißt, wir haben zu sechst geheiratet, meine Schwester, mein Onkel, wir waren drei Brautpaare bei unserer Trauung, war auch was Tolles.
Das ist ja wirklich, also eine Doppelhochzeit, sowas hab ich selber auch schon mal erlebt. Aber drei ist nur wirklich was Besonderes. Aber nicht alle, weil sie eine Wohnung brauchten, oder?
Nein, aber das war dann tatsächlich der Auslöser, die Wohnung. Dann hat meine Schwester gesagt, ach, da heirate ich mit. Mein Onkel, der nur 3 Jahre älter war, der war standesamtlich schon verheiratet. Der hat dann gesagt, ach, kirchlich wäre auch ganz gut. Dann machen wir das noch mit. Wir haben ja alle sowieso die gleichen Gäste. Und dann gab es eben die Hochzeit in Esthal in der Pfalz, dass 6 Menschen sich das Jawort gegenseitig
und 3 Tage gefeiert.
Und eine Feier mit 3
Brautpaaren. Ja, sehr schön. Es ist ja wirklich was Besonderes. Sie haben ja schon verraten, dass es ein paar andere besondere Dinge in Ihrem Leben auch noch gibt. Zum Beispiel hat etwas mit Bierfässern zu tun.
Ja, der 7. September 1977. Man macht wirklich verrückte Dinge in seinem Leben und Fuldatal, Ieringshausen oder Kassel ist so das Ende der Brüder-Grimm-Straße und man hat dort eine große Feier gemacht und hat gedacht, was könnten wir denn tun, um in Hessen uns bekannt zu machen? Und dann sind wir tatsächlich mit insgesamt 9 Personen am frühen Morgen in Fuldatal, Ieringshausen mit einem 50-Liter-Fass, Holzfass gefüllt mit Wasser, das war ein Bierfass, aber das nicht explodiert, implodiert oder sowas, mit Wasser gefüllt, haben wir dieses Bierfass von Kassel nach Hannover-Schmünden und zurück über 60 Kilometer in 9,5 Stunden gerollt. Wirklich 3 Personen, immer einer hat gerollt, links und rechts hat einer geguckt, dass es gerade läuft. Es musste also immer stillstehen und haben dann tatsächlich den Holländern, die vorher 52 Kilometer den Weltrekord im Bierfassrollen haben, dann den Weltrekord 60 Kilometer im Bierfassrollen nach Deutschland geholt und sind dann mit der Olympia-Fanfare ins Festzelt eingerollt, um dann einfach ein bisschen Spaß zu machen.
Ja.
Verrückter geht's nicht.
Wunderbar. Und ist der Titel noch weiterhin ungeschlagen oder gibt es inzwischen irgendwo einen Verrückten auf der Welt, der es nochmal über, wissen Sie das?
Der ist mit Sicherheit schon etwas höher geschraubt worden, weil sowas Verrücktes muss man einfach nur mal den Mut dazu haben, wie wir damals auch haben. Wobei ich noch sagen muss, noch eine negative Anekdote an diesem Tag. Wir waren ja alle vom Bundesgrenzschutz, von der Polizei und wollten mit unserem Bierfass dann in die Unterkunft reinrollen. Und als wir an die Tür kamen, war die Tür gesperrt. Und es hieß, es darf keiner raus, es darf keiner rein. Eine traurige Situation, der 7. September 1977, wo die Sicherheitskräfte in ganz Deutschland alarmiert worden waren. Weil das war der Tag, wo Hans-Martin Schleyer leider entführt worden ist. So ist manchmal die Freude und das Leid plötzlich mit einem Tag verbunden.
Was gefällt Ihnen an Wiesbaden als Ort für Ihres Lebens besonders gut? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, was Sie lieben?
Oh, das haben Sie jetzt mich schwer erwischt. Was ich liebe, in Wiesbaden liebe ich meine Frau, das ist das Allererste. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals 1977, 78 zur Prüfung hierher kam, um dann letztendlich hier zum Ministerium zu kommen, kam ich in einen Teil von Wiesbaden, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist so hässlich. Hier kann man doch einfach nicht leben.
Hässlich?
Ja, ich war im Bereich der Bertramstraße. Okay. Ich fand das Gebiet dort einfach nur hässlich. Und es war ja auch einfach nur ranfahren, Prüfung machen, wieder zurück. Vielleicht war das auch die Prüfungsangst, die mir das negativ gebracht hat. Aber dann habe ich Wiesbaden kennengelernt. Und ja, wir haben vorhin schon mal über den City-Biathlon gesprochen. Da sieht man ja, wie Wiesbaden aussieht. Ob das der Park ist, ob das Biebrich ist, ob das, egal wo Sie in Wiesbaden durch das Land sehen, es ist wunderschön. Und man kann einfach nur stolz sein, wenn man in Wiesbaden zu Hause ist. Und ich fühle mich in Wiesbaden pudelwohl. Und mit meinem Wohnort in Wiesbaden-Nordenstadt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mehr als zufrieden. Vor allen Dingen haben Sie seit 20 Jahren sehr guten Ortsvorsteher. Nein, wir sind rundum glücklich. Wiesbaden haben wir von unserer schönsten Seite kennengelernt. Und noch einmal, wer Wiesbaden kennenlernen will, findet es großartig.
Für die nächste Legislatur jetzt im Stadtparlament, was würden Sie sich wünschen, verändern zu können? Also Wiesbaden so lebenswert, wie es ist, wohin soll es Ihrer Meinung nach gehen? Was brauchen wir noch? Was sollten wir weiter verändern, verbessern?
Also zuerst einmal möchte ich an die CDU gehen. Als erstes möchte ich mal wieder hoffen, dass wir CDU es wieder gibt. Die letzten zwei Jahre haben wir uns mit dem Wir ein bisschen entfremdet. Mhm. Viele haben nur noch ihren eigenen Weg gesucht und haben den Blick für das Miteinander meiner Meinung nach verloren. Und es wäre schön, wenn es uns gelingt, wieder gemeinsam Ziele zu gehen, gemeinsam Ziele zu verfolgen. Denn wenn wir das Wir schaffen, und die Liste gibt ja die grundsätzliche Möglichkeit her, dass wir wieder an das Wir schaffen, dann können wir denken, was wir in Wiesbaden verändern können. Mhm. Ich würde gerne mein Leben weiterleben, was die Politik betrifft, das heißt den Sport. Würde wahnsinnig gerne wieder Sportausschussvorsitzender werden. Damit ist es natürlich erstmal Voraussetzung, dass ich A, ins Parlament komme und B, dann das Vertrauen in der Partei habe, vielleicht diese Position zu bekommen. Gespräche darüber hat es logischerweise überhaupt nicht gegeben. Und dann bin ich eben der Fachpolitiker und möchte dann eben auch weiterhelfen, dass der Sport mit seinen Möglichkeiten, die wir haben, auch in Zukunft es machen kann. Und es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hatte einmal in diesen 20 Jahren einen Ehrenamtlichen von Eintracht Braunschweig hier, der auf einem Lehrgang in dem Rhein-Main-Kongresszentrum war, wie er gehört hat, dass wir in Wiesbaden sämtliche Vereinsräume, das heißt Trainingsräume, Spielstätten, dass wir die kostenfrei unseren Vereinen anbieten und dadurch eine Struktur schaffen, die einmalig meiner Meinung nach in Deutschland ist, dann ist das oberste Gebot, dass man unseren Vereinen weiter die Basis geben können, ihren Sport zu treiben. Und ich habe in den seltensten Fällen Sportler gesehen, die traurig waren. Meistens sind das fröhliche Menschen. Und wenn wir es schaffen, den Sportlern wieder eine fröhliche Basis zu machen, dann ist Wiesbaden weiter lebenswert, weiter liebenswert. Ich will eigentlich nicht so viel ändern. Ich will hoffen und schaffen, dass wir das Wiesbaden von heute im Sport mindestens erhalten können. Selbstverständlich ist die Politik von morgen immer drauf aus, noch was Besseres zu machen. Aber gerade im Sport haben wir Ergebnisse erreicht, die mich sehr, sehr stolz machen und die auch in Zukunft weiterzumachen, unserem Breitensport die Basis zu geben, ihr Leben, ihr Sport durchführen zu können, den Spitzensport weiter nach Wiesbaden zu bringen und in Wiesbaden zu halten. Und selbstverständlich darf ich nicht nur sagen, mich interessiert nur der Sport. Die anderen Bereiche Wiesbaden lebenswert machen in den unterschiedlichsten Bereichen, stehen uns viele Dinge auf dem Weg. Und mit dem Ablehnen der Citybahn werden wir ja ganz wichtige Aufgaben finden müssen, um zu sagen, wie werden die Menschen von A nach B in den nächsten 10 Jahren gehen. Ich glaube, da gibt es viele Diskussionen und da hoffe ich, dass wir Lösungen finden, die nicht nach dem Motto geht, Autoverkehr raus, Fußgänger rein oder wie auch immer. Wir müssen miteinander Lösungen finden, wo wir miteinander gut leben können.
Also wenn ich es für mich mal so zusammenfassen darf, habe ich den Eindruck, dass Sie wirklich nicht nur die Überzeugung sind, dass es gemeinsam eigentlich nur geht und im Verständnis füreinander und dann sich einigen, sondern dass Sie das auch bis in jede Pore leben, Ihr ganzes Leben lang und in Ihrer politischen Tätigkeit auch.
Ich lebe es. Ich lebe es im wahrsten Sinne des Wortes und mir tut es auch manchmal weh, wenn ich das Gefühl habe, man hat diese Richtung verloren. Das war meiner Meinung nach das, was die Politik in den früheren Jahren immer ganz stark gemacht hat, dass wir für Wiesbaden und das hoffe ich, dass das vielleicht ein Gen ist, was der ein oder andere ganz gut findet. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man zum Beispiel nicht mehr in die Vereine geht. Das geht jetzt nicht mit den Sportvereinen. Ich habe immer gesagt, wenn ich jetzt an Nordenstadt denke, wo wir 20, 23 Vereine und Verbände habe, und das gilt für unsere Sportvereine genauso. Ich nehme mal den Hildebrand Diehl, unseren früheren Oberbürgermeister. Der hat das nicht einmal gesagt. Es war einfach seine Aussage, die er gelebt hat. Stellen Sie sich einfach mal vor, am 1. Januar würden alle Menschen, die im Ehrenamt sind, von heute auf morgen ihre Arbeit einstellen. Wir würden zusammenbrechen. Wir wären nicht mehr funktionsfähig. Da brauchen wir kein Corona dazu. Das wäre einfach der Exitus für unser Land. Und deswegen glaube ich, und das ist auch meine Philosophie, in die Vereine gehen, mit den Vereinen leben, nicht daheim am Computerspiel zu glauben, dass man den Rekord mit dem x-ten Level noch schaffen muss, einfach rausgehen. Von mir aus auch alleine im Wald spazieren gehen, das ist mir egal. Aber noch besser ist es, wenn wir miteinander wieder das Wir finden. Meiner Meinung nach ist da Nachholbedarf, was wir durchaus machen können. Und wenn wir das auch vorleben, dann wird es meiner Meinung nach in der Politik nicht nur glaubwürdig werden, sondern auch einfacher sein, Ziele zu erreichen.
Herr Pfeiffer, Sie haben vorhin von Ihrem Verein gesprochen. Was ist denn Ihr Verein?
Ja, ich habe schon viele Vereine gehabt. Ich hatte es ja mal zwischendurch gesagt, dass ich 1975 die Laufgemeinschaft Fuldatal in Kassel gegründet habe. Und Sie haben auch gefragt, wo ich herkomme, der Pelzer Bub. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man nicht in die Vereine geht. Und letztendlich war es auch der Weg, als ich nach Wiesbaden gezogen bin, bin ich in die Vereine gegangen. Ja, und wenn man Ziele hat, die man selbst noch nicht finden kann in die Vereine, dann macht man es wie ich. Man gründet einfach einen Verein. Und so habe ich 1990 den Tanzsportclub Wiesbaden-Nordenstadt gegründet. Und das waren dann 6, 7 Mädchen, mit denen wir so im Karneval noch getanzt haben. Und wir haben es dann etwas geschafft, erfolgreich zu werden. Aus 6 Mädchen sind es mittlerweile um die 80 geworden. Wir betreiben mit 80 Aktiven im Alter von 3 bis ungefähr 34 Jahren Garde- und Schautanzsport. Und ich muss schon stolz sagen, und ich glaube, da kann ich ohne jetzt negativ zu reden auf die Vereine, die es in Wiesbaden gibt. Wir sind der erfolgreichste Verein, der im Garde- und Schautanzsport in Wiesbaden sind. Denn zwischenzeitlich sind wir 4-mal Europameister, 7-mal Deutscher Meister, unzählige Male Hessenmeister geworden. Und das ist natürlich auch eine Situation, wo man einfach verstehen muss, dass ich darüber stolz bin. Und 2018 kann ich sagen, die Bayern haben es dann letztendlich auch geschafft. Haben wir 2018 das Triple geschafft. Wir sind Hessenmeister, wir sind Deutscher Meister, wir sind Europameister in einem Jahr geworden. Wow. Und das ist schon etwas, wo man in dem kleinen Nordenstadt richtig kräftig gefeiert hat.
Ja, das glaube ich. Das ist ja, mehr geht ja auch nicht.
Nee, mehr geht tatsächlich nicht.
Ja. Also wirklich ein Vollblut Ehrenamtler, ein Vollblutsportler, leidenschaftlicher Sportler. Und
ja, aber da gehören natürlich noch 13 Trainer dazu und die Aktiven und die Eltern und die Trainer und alles, was dazugehört. Letztendlich ist derjenige, der dann letztendlich den Zündschlüssel rumdreht, damit es funktionieren kann. Aber auch hier muss man einfach miteinander funktionieren. Ja. Das Wir muss funktionieren, um Erfolg zu haben.
und aber auch so eine Seele dabei haben wie Sie, der den Schlüssel rumdreht und dafür sorgt, dass es zusammenkommt und dann das Gemeinsame auf die Beine stellen. Ich kann es nur noch mal wiederholen, genau das spiegelt sich in allem, was ich heute von Ihnen erfahren und durfte und gelernt habe. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, mal mein erstes Podcast zu machen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Pfeiffer, für dieses Gespräch. Und wieder vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle, wenn Sie uns schreiben wollen zum Podcast, wenn Sie ein Feedback haben, Anregungen, Wünsche für weitere Folgen, Lob oder auch Kritik, schreiben Sie gern direkt an mich an podcast-wiesbaden@gmx.de. podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.